Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Sport wurde im Laufe der Geschichte immer wieder politisch instrumentalisiert. Genauso erging es einigen Sportstätten, beispielsweise dem Nationalstadion in Chile. Am 11. September 1973, morgen vor genau 50 Jahren, putschten rechte Militärs gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende. Die Oppositionellen wurden daraufhin von der Junta im Nationalstadion in Santiago eingesperrt, gefoltert, einige sogar ermordet. Bis zu 7000 Menschen waren in dieser zum Massengefängnis umgewandelten Sportstätte eingesperrt. 41 Menschen wurden dort umgebracht. Inzwischen ist im Nationalstadion ein Museum untergebracht. Und auch die Panamerikanischen Spiele, die in diesem Oktober in Santiago stattfinden, sollen im Zeichen des Gedenkens stehen. Fußball und Folter, als Chiles Nationalstadion ein Gefangenenlager war. Ein Nachspielfeature von Ronny Blaschke.
An einem Samstagmorgen versammeln sich 30 Menschen vor dem Nationalstadion von Santiago de Chile. Sie sind nicht hier, um ein Fußballspiel oder ein Konzert zu besuchen. Sie möchten sich mit der Geschichte ihres Landes befassen. Die Gruppe geht durch die dunklen Katakomben. Von der Decke baumeln Kabel herunter. Die hohen Wände sind voller Risse. Hier drinnen ist es kühl, obwohl draußen fast 30 Grad herrschen. In den Katakomben ist eine Ausstellung aufgebaut. Mehrere Tafeln mit Informationen und Fotos in Schwarz-Weiß. Sie zeigen, wie bewaffnete Soldaten durch den Innenraum des Stadions patrouillieren. Im Hintergrund auf den Tribünen sieht man hunderte Gefangene, vor allem Männer. Sie wirken verängstigt und schockiert.
Das Nationalstadion war das größte Gefangenenlager in Chile. In den Umkleidekabinen wurden Menschen brutal verhört. Viele wurden mit Stromschlägen gefoltert. Es gab Hinrichtungen. Etliche Leichen hat man später einfach in den Fluss geworfen.
José Méndez Ulloa gehört zu den Überlebenden. Regelmäßig begleitet er Besuchergruppen durch das Nationalstadion. Am 11. September 1973, vor genau 50 Jahren, hatte das Militär in Chile gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende geputscht. José Méndez Ulloa war damals 24 Jahre alt. Wie tausende andere wurde er an seinem Arbeitsplatz verhaftet und ins Stadion verschleppt.
Es herrschte Chaos, es herrschte Willkür. Die Militärjunta witterte überall Protest und Gegenwehr. Sie steckte tausende Menschen ins Stadion. Viele von ihnen wurden im Schlaf überrascht. Sie trugen nicht einmal Kleidung.
José Méndez Ulloa ist von großer Statur. Er spricht bedächtig und blickt den Gästen immer wieder in die Augen. Die Gruppe ist nun in einer früheren Umkleidekabine angelangt. Ein hoher Raum, in dem Stimmen lange nachhallen. Über den Sitzbänken erinnern Fotos an Opfer der Diktatur. In Kabinen wie diesen wurden Gefangene gefoltert und ermordet, sagt Ulloa. Ein Teilnehmer der Besuchergruppe hat Tränen in den Augen und nickt zustimmend. Er war selbst im Stadion inhaftiert gewesen.
Es ist wichtig, dass wir an diesen Ort zurückkehren und an das Leid von damals erinnern. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine solche Diktatur wiederholt.
Ein Stadion als Symbol für Gewalt und Überlegenheitsdenken? Wie konnte es so weit kommen? Auf der Suche nach Antworten müssen wir fast 100 Jahre zurückgehen. In den 1930er Jahren ist Chile ein gefestigter Staat. Die Industrialisierung schreitet voran, die Eliten blicken mit Bewunderung nach Europa. Unterschiedliche Regierungen locken Einwanderer aus Italien, der Schweiz oder Deutschland mit günstigen Grundstücken und niedrigen Steuern nach Chile. Für sie ist Christoph Kolumbus der Entdecker Amerikas, nicht der Eroberer. Die europäischen Siedler verdrängen indigene Gruppen zunehmend in kleine Reservate.
Die Leute, die im frühen 20. Jahrhundert den Fußball in Chile prägten, glaubten an die Vorherrschaft der Weißen.
Die US-amerikanische Historikerin Brenda Elsie hat lange in Chile gelebt und über die dortige Fußballgeschichte ein Buch geschrieben.
Die Funktionäre und Sportlehrer Chiles orientierten sich an Europa. Einige waren Ende des 19. Jahrhunderts zur Forschung sogar nach Preußen gereist. In Chile waren viele Menschen stolz auf die weiße Mehrheitsgesellschaft, auf Homogenität. Gerade in Abgrenzung zu den eher multiethnischen Gesellschaften von Peru oder Bolivien.
Zunächst ist Fußball in Chile ein Sport der Mittelschicht. So benennt eine Gruppe von Lehrern ihren neuen Verein nach der indigenen Heldenfigur Colo Colo. Der Anführer der Mapuche hat im 16. Jahrhundert den Widerstand gegen die spanischen Kolonialherren geprägt. Mit dem Clubnamen Colo Colo wollen die Fußballer in Santiago Standhaftigkeit zum Ausdruck bringen. Und das in einer Zeit, in der europäische Siedler die Mapuche, wie es heißt, zivilisieren wollen. Brenda Elsie.
Es war eine romantisierende Idee, einen Fußballclub nach einem indigenen Anführer zu benennen. Der Verein Colo Colo wollte auf das ganze Land ausstrahlen und wählte eine Symbolfigur aus der Vergangenheit. Eine Figur, die sich nicht mehr wehren konnte und von der keine Bedrohung mehr für den Staat ausging.
Die Kolonialgeschichte wird für den eigenen Fortschrittsglauben umgedeutet. Die Regierung Chiles bringt einige öffentliche Bauprojekte auf den Weg, auch als symbolische Orte für die, wie es heißt, körperliche, moralische und zivile Gesundheit der Gesellschaft. Im Dezember 1938 weiht die Regierung das Estadio Nacional ein, das Nationalstadion. Ein ovaler Bau mit zwei Tribünenrängen und Zickzacktreppen, mit schlichten Linien und Säulen an den Eingängen. Eine Architektur, die sich an der Struktur des Berliner Olympiastadions orientiert. Zum ersten Mal im internationalen Fokus steht das Nationalstadion rund um die Fußballweltmeisterschaft 1962 in Chile. Erneut preisen heimische Zeitungen die rassische Homogenität Chiles als Grund für die politische Stabilität. Sie würdigen die weißen Nationalspieler ihres Landes und sie stellen die schwarzen Spieler aus Brasilien barfuß und mit übergroßen Lippen dar. Die Historikerin Brenda Elsie.
Das Organisationskomitee bezeichnete Chile in Werbebeiträgen als die weißeste Nation in ganz Amerika. Zugleich wurden chilenische Frauen als besonders attraktiv für europäische Touristen dargestellt. Chile wurde als stabiles, sicheres Reiseland beschrieben.
In den späten 1960er Jahren wächst die politische Polarisierung in Chile. 1970 reagieren konservative und rechtsextreme Strömungen schockiert über die Wahl des Sozialisten Salvador Allende zum Staatspräsidenten. Schon bald gehen rechte Milizen aggressiv auf Anhänger von Allende los. In der Hochphase des Kalten Krieges will die US-Regierung von Präsident Richard Nixon linke Regierungen in Lateinamerika schwächen. Mit Hilfe der CIA stürzen rechte Militärs 1973 Salvador Allende. Das Nationalstadion spielt für den Putsch eine wichtige Rolle, erläutert die Architektin Valentina Rosas Krause, die über das Stadion ein Buch geschrieben hat.
Das Stadion war für lange Zeit das größte Gebäude mit einem Dach. Daher ging seine Bedeutung über den Sport hinaus. Zum Beispiel diente das Stadion während des Zweiten Weltkrieges als Flüchtlingslager für polnische Juden. Und auch später, nach einer Überflutung, übernachteten Menschen vorübergehend im Stadion. Dieser Ort erwies sich auch nach dem Putsch als funktional. Vom Spielfeld hatten die Militärs einen guten Rundblick auf die Tribünen, wo viele Inhaftierte festgehalten wurden.
Nach Schätzungen des Internationalen Roten Kreuzes werden nach dem Staatsstreich zwischen September und November 1973 rund 7000 Menschen im Nationalstadion gefangen gehalten. Viele für einige Tage, andere über die gesamten 2 Monate. Mindestens 41 Menschen verlieren im Stadion ihr Leben. In den ersten Wochen nach der Machtergreifung will die Diktatur die Menschenrechtsverletzungen nicht vertuschen, sondern zur Schau stellen. so will sie die Bevölkerung einschüchtern. Soldaten bombardieren den Präsidentenpalast La Moneda, verbrennen Bücher von Oppositionellen, bemalen Wände mit Parolen des Regimes. Auch das Nationalstadion wird in die Propaganda eingespannt, sagt Valentina Rosas Krause.
Das Stadion war eine der wichtigsten Repräsentationsbauten in Chile, ein Ort der Erholung und des Vergnügens. Die Militärs wollten die Botschaft verbreiten, dass ausgerechnet an diesem symbolischen Ort Oppositionelle zum Schweigen gebracht werden.
Mehrfach gestattet das Regime internationalen Fotografen den Zutritt zum Stadion. Ihre Bilder verbreiten sich in aller Welt. Gut zwei Monate nach dem Putsch schlägt die Diktatur jedoch einen anderen Ton an. Der Grund? Fußball. Im Herbst 1973 will sich die chilenische Nationalmannschaft für die WM 1974 in Deutschland qualifizieren. In der finalen Ausscheidungsrunde trifft Chile auf die Sowjetunion. Das Hinspiel endet 0:0. Das Rückspiel soll am 21. November 1973 in Santiago stattfinden. Doch die kommunistischen Machthaber in Moskau verweigern der sowjetischen Mannschaft die Reise. Erinnert der Historiker Stefan Ruderer, der an der Universitat Católica in Santiago lehrt.
Und da sagt die Sowjetunion, wir spielen da nicht, weil das Nationalstadion wird als Folterlager benutzt. Und das war auch so. Und die FIFA hat das dann begutachtet und hat gesagt, nein, das Wetter ist doch schön und das Gras ist grün irgendwie. Also da kann man spielen. Und die Diktatur hat natürlich tatsächlich direkt vor dem Spiel die ganzen Gefangenen da rausgenommen aus dem Stadion. Und die Sowjetunion ist aber nicht angetreten. Und dann hat die Diktatur tatsächlich da, ich glaube, 10.000 und noch mehr Leute eingeladen als Zuschauer. FIFA-Schiedsrichter und alles, Spiel wird angepfiffen, steht nur die chilenische Nationalmannschaft auf dem Platz, die spielen nach vorne, machen ein Tor und dann wird abgepfiffen.
Chiles Diktator Augusto Pinochet deutet die Qualifikation auch als Sieg über den Kommunismus. Die allermeisten Spieler verhalten sich ruhig, doch es gibt prominente Ausnahmen, wie Stürmer Carlos Caselli.
Und Caselli ist eben einer der Stars dieser Mannschaft und das ist aber eben ganz bezeichnend, er gibt dann, als Pinochet kommt und der Mannschaft gratuliert, ist er einer der wenigen, der ihm nicht die Hand gibt. Das ist so dieses symbolische Zeichen. Und er sich dann mehrmals auch zumindest etwas äußert gegen die Diktatur oder ziemlich klar macht, dass er da nicht einverstanden ist.
In den 1970er Jahren ist Carlos Caselli einer der populärsten Fußballer Chiles. Er soll für das politisch isolierte Land weiterhin Tore schießen. Trotzdem verfolgt das Regime Mitglieder seiner Familie, unter anderem seine Mutter. 1974 nimmt Chile zum fünften Mal an einer WM teil. Diktator Pinochet erhofft sich einen Propagandaeffekt. Die staatlich kontrollierte Zeitung El Mercurio schreibt:
Chile mag ein kleines, unterentwickeltes Land sein, aber in Sachen Würde sollten uns die Europäer keine Lektionen erteilen, schon gar nicht im Sport. Die chilenische Regierung wird die Tradition eines freien, liebevollen und herzlichen Landes wahren.
Die chilenische Mannschaft bestreitet ihre drei WM-Vorrundenspiele im Olympiastadion von West-Berlin. Es ist die Stadt mit der damals größten chilenischen Exilgemeinde, berichtet der Historiker Diego Vilches, der sich mit der politischen Rolle des Nationalteams beschäftigt.
Bei allen Spielen waren Oppositionelle im Stadion. Bei allen Spielen zeigten Zuschauer ihre Solidarität mit den Opfern der Diktatur.
Gleich im ersten Spiel unterliegt Chile der Bundesrepublik 0:1. Hunderte chilenische Geflüchtete bejubeln das deutsche Siegtor von Paul Breitner, auch als Zeichen gegen Pinochet. Rechte Zeitungen in Santiago berichten von Anti-Chilenen. Am Ende scheidet Chile mit nur 2 Unentschieden nach der Vorrunde aus. In den Jahren danach bringt das Regime den heimischen Fußball unter Kontrolle und platziert militärnahe Funktionäre in den wichtigsten Clubs. Die chilenische Wirtschaft wächst und das Nationalstadion von Santiago bleibt eine Bühne der Diktatur. Luis Santibáñez, Trainer des Nationalteams, bezeichnet Kritiker als unpatriotisch. Und gemeinsam mit dem Spieler Elias Figueroa tritt er in einem Werbefilm des Regimes auf. Ihre Botschaft?
Ja, uns geht es gut. Morgen geht es uns besser.
Die chilenische Mannschaft qualifiziert sich für die WM 1982 in Spanien. Wieder macht sich Pinochet Hoffnung, erzählt Autor Diego Vilches.
Kaum jemand wollte noch für Freundschaftsspiele nach Chile reisen. Eine Ausnahme war die Nationalmannschaft von Rumänien, die im Mai 1982 in Santiago spielte. Ausgerechnet mit dem kommunistischen Diktator Nicolae Ceausescu verstand sich Pinochet besonders gut.
Ab Mitte der 80er Jahre wächst in Chile der Widerstand gegen die Militärregierung Pinochets. In den ersten freien Wahlen 1989 wird der Christdemokrat Patricio Aylwin zum Präsidenten gewählt. Wenige Monate später feiern Zehntausende Chilenen im Nationalstadion die Demokratie. Damals bei der Feier mit dabei ist der Journalist Jorge Escalante.
Ich erinnere mich, die Stadion war voll. Am Anfang eine große chilenische Fahne, ja, auf dem Gras. So groß wie die Feld ist, ja. Eine große Emotion, ja. Das Stadion voll, ja. Und viele Kollegen von Zeitschriften und Zeitungen haben geweint, ja. Und das war sehr, sehr stark, ja.
No pueden comprometer a todos.
Im Stadion kündigt Präsident Aylwin die Aufarbeitung der Diktatur an. Zudem sieht man Ehefrauen von vermissten Männern bei einem traditionellen Folkloretanz. Jorge Escalante sagt, dass dieser öffentliche Akt dem Nationalstadion eine neue Funktion verliehen habe. Aus dem einstigen Gefangenenlager wurde ein Erinnerungsort.
Für uns, für alle Leute, die da waren und für die Leute, die gegen die Diktatur waren, hat natürlich eine Bedeutung. Jedes 11. September gibt es eine Veranstaltung im Front von Estadio Nacional. Jedes Mal.
Jorge Escalante, geboren in der Küstenstadt Valparaíso, hatte sich bereits als Student engagiert und trat später der Sozialistischen Partei bei.
Ich war so ein Jahr und zwei Monate im Gefängnis. Natürlich wurde ich gefoltert auch. Ja. Einmal habe ich gesagt, ja, nicht mehr, bitte, bitte, nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe immer gedacht, ich kann sterben, ja. Wegen der Folterung. Deswegen hatte ich immer nachher Schmerzen und Probleme mit meiner Rücke.
Nach seiner Haftentlassung geht Jorge Escalante für mehr als 10 Jahre ins Exil. Er lebt in Berlin und organisiert dort mit der Exilgemeinde etliche Solidaritätsveranstaltungen. Nach seiner Rückkehr nach Chile 1986 widmet er sich der Aufarbeitung der Diktatur und dem Gedenken an die Opfer. Im Oktober 1990 erlebt das Nationalstadion ein weiteres historisches Ereignis, das sogenannte Amnesty-Konzert. Vor mehr als 80.000 Menschen singen unter anderem Sting, Peter Gabriel und Sinéad O'Connor. Auch chilenische Bands sind dabei. Doch die Erinnerungsarbeit wächst in Chile nicht linear. Zeitweilig wollen Unternehmer das Nationalstadion abreißen und die Fläche für kommerzielle Gebäude nutzen.
Fast jeder Ort, an dem die Diktatur Verbrechen begangen hat, wurde von Menschenrechtsgruppen an die Öffentlichkeit gebracht. Staatliche Initiativen gab es kaum.
Der Architekt Sebastian Troncoso Stocker setzt sich in Chile für zeitgemäße Formate der Erinnerungsarbeit ein. Forschungen haben gezeigt, dass landesweit mehr als 1.100 Orte als Gefangenenlager und Folterstätten genutzt wurden. Wohnungen und Keller, Garagen und private Clubs.
There is like only a few places that have like direct resources from the state.
Nur wenige dieser Orte erhalten eine direkte Förderung des Staates. Die Mitarbeiter der anderen Gedenkstätten müssen selbst Geld einwerben oder arbeiten ehrenamtlich. Wir brauchen eine starke öffentliche Strategie, damit die Erinnerungsorte langfristig einen gewissen Standard erfüllen.
That assures that these places have like the minimum.
Nach dem Putsch 1973 muss der Vater von Sebastian Troncoso Stocker vorübergehend in Haft. Später geht die Familie ins Exil nach Schweden. 1985, 5 Jahre vor Ende der Diktatur, kehrt sie nach Chile zurück. Da ist Sebastian Troncoso Stocker gerade mal 7 Jahre alt.
Ich bin froh, dass ich damals noch sehr jung war. Es fiel mir nicht schwer, sich zurechtzufinden. Einige meiner Freunde hatten größere Probleme. Bei ihrer Rückkehr aus dem Exil waren sie 12, 15 oder noch älter. Sie bewegten sich gedanklich zwischen zwei Welten.
Schon als Jugendlicher erforscht Sebastian Troncoso Stocker die Folterorte der Diktatur. Im Studium schreibt er seine Abschlussarbeit über das Gefängnis, in dem sein Vater inhaftiert war. Und auch mit dem größten und sichtbarsten Internierungslager beschäftigt er sich intensiv. Unter dem sozialistischen Staatspräsidenten Ricardo Lagos wird das Nationalstadion 2003 unter Denkmalschutz gestellt. 6 Jahre später bringt die ebenfalls sozialistische Nachfolgeregierung eine Modernisierung auf den Weg. Bald darauf wird in den Katakomben eine Ausstellung eingerichtet. Sebastian Troncoso-Stocker plädiert dafür, dass sich die Erinnerungsorte auch didaktisch modernisieren. Vor allem für die Generation, die nach der Diktatur groß geworden ist.
Wir sind in keiner guten Phase. Die rechten Strömungen in Chile gewinnen an Kraft. Viele junge Leute wissen gar nicht, wie sehr die Menschen unter der Diktatur gelitten haben. Ein Ort wie das Nationalstadion kann beim Gedenken helfen. Jugendliche wollen dort Fußball sehen. Sie erwarten keine historischen Botschaften. Aber mit der richtigen Ansprache können wir sie für die Geschichte sensibilisieren. Dabei sollten wir sie nicht schockieren oder verängstigen.
Chile ist politisch polarisiert. 2019 demonstrieren Hunderttausende Menschen gegen soziale Ungleichheit. Sie wollen es nicht mehr akzeptieren, dass gut die Hälfte der Bevölkerung mit einem Monatseinkommen von 500 Euro auskommen muss. Es geht ihnen um Bildung, Altersvorsorge, Solidarität.
People don't feel represented by political parties anymore.
Viele Menschen fühlen sich von Parteien und Kirchen nicht mehr repräsentiert. Es gibt keine starken Gewerkschaften. Doch durch Colo Colo können wir uns als Teil einer Gemeinschaft fühlen.
And Colo Colo is one of them.
Álvaro Campos ist Fan des chilenischen Rekordmeisters Colo Colo. In Büchern, Artikeln und Podcasts beschreibt er die soziale Funktion des Fußballs.
Colo Colo was put forward during the October demonstrations.
Fußballfans spielten bei den Demonstrationen eine wichtige Rolle. Man konnte dort Flaggen von Colo Colo an jedem Tag sehen.
Colo Colo flags every day.
Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile.
Im Dezember 2021 wird der linke Gabriel Boric zum Staatspräsidenten gewählt. 150 Volksvertreter erarbeiten eine Verfassung, die die alte noch gültige aus der Pinochet-Zeit ersetzen soll. Am Ende steht ein Entwurf mit fortschrittlichen Anliegen. Geschlechterparität in Staatsorganen, das Recht auf würdigen Wohnraum, die Voraussetzungen für freiwillige Abtreibungen. Aber in einem Referendum 2022 lehnt die Bevölkerung den Entwurf mit großer Mehrheit ab. Rechte Gruppen und Anhänger von Pinochet gewinnen an Kraft. Álvaro Campos.
People who are in positions of power in Chile.
Leute, die in Chile an der Macht sind, ob im Sport, in den Medien oder im Militär, stammen häufig aus rechten Kreisen oder aus der Oligarchie. Diese Leute reden uns ein, dass wir individualistisch sind und uns im Wettbewerb befinden. In Chile gehen reiche und arme Menschen nicht in dieselben Schulen, Konzert- oder Einkaufszentren. Aber im Stadion, da kommen unterschiedliche Klassen zusammen. Da ist es normal, wenn sich Fremde umarmen.
Get together. The experience of hugging a stranger at the stadium.
Ein Stadion, das symbolisch ist für das Gute und das Schlechte in der Gesellschaft, für Fröhlichkeit und Trauer. Das gilt besonders für das Estadio Nacional. An einem heißen Samstagmorgen nehmen die 30 Teilnehmenden einer Führung auf eine Tribüne des Nationalstadions Platz. Sie sitzen hinter dem Nordtor auf Holzbänken, umgeben von Zäunen und bröckelndem Putz. Dieser kleine Abschnitt bleibt bei offiziellen Fußballspielen leer, als Mahnmal für die Opfer der Diktatur. An der Wand ist ein langer Schriftzug angebracht, darauf ist zu lesen:
Ein Volk ohne Erinnerung ist ein Volk ohne Zukunft.
Im Juli 2015 gewinnt die chilenische Mannschaft im Nationalstadion die Copa America, das wichtigste Turnier auf dem Kontinent. Bilder von fröhlichen Spielern und Fans gehen um die Welt. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt soll in diesem Oktober folgen. Dann finden die Panamerikanischen Spiele in Santiago statt, auch im Nationalstadion. Wieder wird dann auf Fotos auch jener Bereich im Stadion zu sehen sein, der für immer leer bleiben wird.